Also rational auf der Vernunftsebene weiß ich das total. Aber auf der, ich sage immer, emotionalen Ebene, emotional, also so wie es sich anfühlt und wie auch mein Körper dann reagiert auf meine Gefühle, fühlt es sich halt einfach schrecklich an. Und da kommt die Vernunft dann einfach nicht mehr an.
Mhm.
Und man lernt damit umzugehen und dann natürlich der Vernunft auch irgendwie einen Raum einzuräumen. Aber so, wenn man das erste Mal, da kann man sich noch so oft sagen, es kann dir nichts passieren, du bist sicher,
wenn
es sich nicht so anfühlt. Also ich vergleiche das ja immer, wenn man verliebt ist in jemanden, der überhaupt nicht gut für einen ist, dann weiß man das meistens auch. Aber
und es sagen einem allen.
Es sagen einem alle und man weiß es, aber man selber fühlt halt noch anders und das dauert, bis man es halt nicht mehr so fühlt. Und bei der Angst muss man halt lernen, damit umzugehen und den Gefühlen vielleicht einen Raum zu geben, aber nicht die Macht.
Matcha Mornings, ein Podcast rund um Gesundheit, Wohlbefinden und Spiritualität. Wie eine Spa-Session für deinen Verstand, eine Aerobic-Klasse für dein Inneres, ein Werkzeug zur Bewusstseinsmachung. Dein auditives Heilbad.
Hallo zusammen, mein Name ist Christina und heute spreche ich mit der lieben Antonia Wille. Und einige werden Antonia vielleicht schon vom Amazed Magazine kennen. Antonia ist Journalistin und hat letztes Jahr ihr erstes Buch rausgebracht namens Angstphase. Und Antonia und ich haben bereits im Juli letzten Jahres, also 2020, gesprochen. Bitte fragt mich nicht, was so lange gedauert hat. Manchmal funkt das Leben einfach irgendwie dazwischen. Aber ich denke, die Konversation ist tatsächlich relevanter denn je, weil gerade auch dank dem gefühlt andauernden Lockdown einfach doch, glaube ich, mittlerweile alle von uns mit einfach der mentalen Gesundheit einfach etwas kämpfen. Und genau darüber sprechen Antonia und ich heute. Mentale Gesundheit und tatsächlich die Alltäglichkeit von Angst. Antonia erzählt uns von ihrem Weg mit Agoraphobie, aber auch, was sie daraus gelernt hat und wie sie tatsächlich heute damit umgeht. Ich denke, wie gesagt, wirklich jeder bzw. jede kann aus der heutigen Folge etwas für sich mitnehmen. Und deswegen, ja, hört's definitiv rein. Ganz kurz noch was in eigener Sache, und zwar der österreichische Radiosender Ö3 vergibt nun zum ersten Mal den Podcast of the Year Award, wofür mich freundlicherweise eine nette Hörerin nominiert hat. Und jetzt denke ich mir, wenn schon, denn schon, weshalb ich mich einfach wahnsinnig über deine Unterstützung freuen würde, einfach in Google Ö3 Podcast Award eingeben und deine Stimme für Matcha Mornings abgeben. Das würde mir einfach wahnsinnig helfen, potenziell ein größeres Publikum zu erreichen. Genau. Und damit starten wir auch schon in die Folge. Stay weird. Ich sitze heute mit der lieben Antonia Wille. Hallo Antonia.
Hi.
Hi. Erzähl mal Antonia, wie startest du in den Tag?
Normalerweise stehe ich so zwischen 8 und 9 auf und werde tatsächlich meistens von meiner Katze geweckt und nicht vom Wecker, weil die möchte dann unbedingt raus und dann stehe ich relativ zeitnah auch auf, gehe ins Bad, lasse dann die Katze raus und setze mich dann mit einer heißen Zitrone nochmal raus in den Garten bei schönem Wetter und genieße so die ersten ruhigen Minuten des Morgens.
Du hast auch gleich, also wir sitzen da in deiner Küche gerade und du hast gleich hinter uns einen kleinen netten Garten.
Genau, und da ist meistens eben morgens Morgensonne und dann ist es total angenehm, gleich sich von der Sonne so aufwecken zu lassen.
Oh, geil.
Und ja, an guten Tagen mache ich dann sogar noch Yoga im Garten, aber an den meisten Tagen geht es dann relativ schnell an den Schreibtisch.
Ja. So, du leidest an einer Angststörung namens Agoraphobie?
Phobie, genau, Agoraphobie. Oh
Gott. Können wir das kurz mal, das Wort ein bisschen abstecken, also den Begriff, was bedeutet das genau?
Genau, meine Angststörung quasi bezieht sich sehr konkret auf Situationen. Die Agoraphobie ist eigentlich eine Art Platzangst. Wenn Menschen Platzangst hören, denken sie oft an Klaustrophobie.
Mhm.
Das ist es aber nicht. Also Klaustrophobie ist die Angst vor engen Räumen. In die Agoraphobie spielt das sicherlich ein bisschen mit rein, aber eigentlich klassisch übersetzt heißt es Angst vor weiten Plätzen. Das heißt Angst in der Öffentlichkeit vor Menschenmassen, vor Plätzen, wo man quasi nicht so schnell wieder nach Hause kommt, wo man aus seinem sicheren Umfeld hinaus
katapultiert.
Genau. Ja. Und das heißt, dass meine Angststörung sich, wie gesagt, auf konkrete Situationen bezieht. Das heißt, ich habe Angst, beispielsweise wenn ich im Stau stehe oder wenn die U-Bahn im Tunnel steht, also immer Situationen, wenn so ein gewisser Kontrollverlust droht und ich nicht weg kann. Also meine Angst ist immer so, ich muss dann schnell in Sicherheit wieder in mein gewohntes Umfeld. Und wenn das nicht geht, weil die U-Bahn gerade im Tunnel steht und sich nicht fortbewegt, dann kommt meine Unruhe und Angst zum Vorschein.
Das ist sowas, ich glaube, das ist, da hat jeder ein bisschen unterschwellig Angst. Also auch bei mir kommen da immer so, wenn ich in der U-Bahn, wenn die U-Bahn stehen bleibt, kommt bei mir da gleich sofort was hoch. Aber das ist bei dir wahrscheinlich schon nochmal sehr viel ausgeprägter.
Genau, also heute kann ich damit ganz gut umgehen, aber sicherlich ist es, gibt es immer noch Situationen, wo ich dann merke, oh, jetzt kommt es hoch und ich werde unruhig und ich will eigentlich nur weg und es geht eben gerade nicht. Das ist ähnlich, wenn man auf der Autobahn im Stau steht oder so und weiß, okay, wann geht es weiter und wann weiß es nicht, weil vielleicht gab es gerade einen Unfall und die Autobahn ist voll gesperrt. Und dann kann es sich natürlich hochsteigern bei mir. Andere Menschen können dann damit wahrscheinlich besser umgehen oder vergessen den Gedanken, der dann sich kurz angemeldet hat, sie wieder. Ja. Und bei mir wird dann so eine Art Gedankenkarussell losgesetzt. Und
oh Gott, ja. Ich kenne das.
Und manchmal ist es auch so, dass ich dann in der U-Bahn bin und die steht im Tunnel und ich merke so, die Angst kommt und dann kann ich die ganz gut verdrängen und dann bin ich relativ entspannt wieder und dann kommt eben so ein Gedanke, du stehst immer noch in der U-Bahn und dann, oh Gott, dann kommt gleich wieder die Angst.
Kommt also,
ja, ist manchmal so wellenförmig, dass man dann von der Entspannung in die Anspannung rast und wieder zurück.
Es ist aber ganz witzig jetzt, oder? Weil ich sag mal, ich glaube, wenn man Angststörungen hört, eben, da gibt es halt ganz viele unterschiedliche Ängste. Ich glaube, das ist vielleicht auch nicht so in dem Kopf von den meisten Leuten. Das ist wirklich so, dass da wirklich eine große Unterscheidung ist. Weil zum Beispiel, also wir haben auch vorhin schon geredet, du hörst super gerne so True Crime Podcasts.
Genau.
Also bei anderen Sachen bist du wirklich wahnsinnig, unter Anführungszeichen, mutig. Und dann nur in diesen bestimmten Situationen bekommst du eigentlich die Angst,
genau,
oder?
Genau, absolut. Also ich würde mich auch immer, weil die Leute mich ganz oft fragen, bist du von Haus aus ein ängstlicher Mensch? Mhm. Ich würde eigentlich sagen, ich bin von Haus aus eher ein mutiger Mensch. Also ich habe, wie gesagt, eine ganz große Schwäche für True Crime, aber ich bin auch immer jemand, der nachts mit dem Fahrrad alleine durch die Gegend radelt oder wenn irgendwie komische Geräusche im Wald wären und ich wäre mit einer Gruppe unterwegs, wäre ich die Erste, die nachguckt, was da los ist. Also ich bin kein ängstlicher Mensch. Aber eben in den Situationen, wo ich quasi die Kontrolle zu verlieren glaube, werde ich dann unruhig und ängstlich. Und das ist, glaube ich, die große Krux an Angststörungen auch, dass die Leute bei Angststörungen eben diese Vorstellung haben, die ganz oft medial transportiert wird, dass es Menschen gibt, die eben nicht mehr das Haus verlassen und sich nicht mal mehr trauen, irgendwie die Post vom Briefkasten zu holen, aber dass es Angststörungen einfach eine ganz große Bandbreite haben und die so individuell ist, die sich zwar ganz oft im Ähnlichen äußert, wie mit innerer Unruhe, Übelkeit, Schwindel, Zittern etc., aber dass es da ganz viele unterschiedliche Ausprägungen gibt und auch unterschiedliche Ängste von jemandem, der sich permanent Sorgen macht, der sich wirklich auch nicht mehr aus dem Haus traut, bis hin zu Leuten, die Angst haben vor Erbrechen oder Angst haben, ohnmächtig zu werden oder Angst haben vor Spinnen oder Angst vor, ja,
aber Leute, die halt auch wirklich damit leben eigentlich und wirklich den Alltag bestreiten, weil das ist ja bei dir durchaus der Fall. Du, sag ich mal, du bestreitest regelmäßig deinen Alltag, du hast einen Job, du bist auch super erfolgreich im Job. Und
genau.
Und das begleitet dich aber einfach so nebenbei, diese Ängste, wie halt eh bei uns allen, aber bei dir ist es halt einfach, wie gesagt, nur noch ein bisschen ausgeprägter.
Genau, so kann man sagen, also dass ich einfach, und das war mir eben auch so wichtig, das zu zeigen, dass es eben, und das glaube ich, ist eben die Masse der Menschen, die an Angststörungen leiden oder an Ängsten und Panik, und es vielleicht gar nicht diagnostiziert haben als Angststörung, dass das ganz in Anführungsstrichen normale Menschen sind, die ihr Leben im Griff haben, Familien haben, in Urlaube fahren etc. und trotzdem eben hin und wieder in Situationen oder in Phasen ihres Lebens mit Ängsten zu tun haben.
Kannst du mal erzählen, wie sich das bei dir meistens so äußert oder geäußert hat? Wie schaut das aus? Wie kann man sich das vorstellen, wenn du da so eine Attacke bekommst?
Das ist immer ganz schwierig zu beschreiben, weil ich glaube, wenn man es noch nie gefühlt hat, ist es wirklich schwer nachzuvollziehen. Ich beschreibe das gerne mit so ganz extremem Lampenfieber. Also mir wird dann tatsächlich von 0 auf 100 ganz warm und schlecht. Also mir wird total übel und ich bin total unruhig und nervös und meine Hände werden so schwitzig und alles, was ich will, ist eigentlich nur weg. Weg aus der Situation heraus. Und ich glaube, wenn man quasi einen Vortrag halten muss oder irgendwie eine Bewerbung hat oder Schauspieler ist und auf die Bühne gehen muss, dann kennt man dieses Gefühl natürlich abgeschwächt. Und wenn man dann auf die Bühne tritt, geht es weg quasi. Und bei mir ist es eben so, solange ich dann in der Situation bin, zumindest am Anfang konnte ich damit gar nicht umgehen und es wurde immer schlimmer und bis zum Erbrechen oder bis ich dachte, okay, ich halte das gar nicht aus. Und ich glaube, das Schlimmste daran ist quasi, wenn man dann aus der Situation herausgeht, sei es, weil sie beendet ist oder weil ich aus der U-Bahn flüchte, denkt man, okay, wow, ja, alles gut. Das Problem ist dann, wenn man das nächste Mal in die U-Bahn steigt, denkt man, was ist, wenn es wieder passiert? Und das ist der Unterschied zum Lampenfieber.
Du hast dann irgendwann schon Angst vor der Angst im Endeffekt.
Genau, du hast Angst vor der Angst und es kann so sich steigern, dass du quasi noch gar nicht an der U-Bahn stehst oder in der U-Bahn bist, sondern schon daheim denkst, oh, und dir wird schlecht und du bist unruhig und nervös und kannst dich gar nicht mehr auf deinen Alltag konzentrieren, weil du denkst,
schon davor eigentlich.
Schon viel, viel davor, weil ja, die Angst vor der Angst so massiv ist und du willst eigentlich absagen, du willst nicht mehr U-Bahn fahren, mhm, und dann beginnt man eben zu vermeiden und das ist natürlich ein Teufelskreis.
Ja, das paralysiert dich richtig irgendwie dann wahrscheinlich, gell?
Genau, ja. Und da ist der einzige Weg dann eben durch die Angst. Das heißt, man muss es trotzdem tun und das kostet wahnsinnig viel Kraft und ist super anstrengend. Und deswegen meinte ich, dann fühlt man sich oft an Tagen eben wie nach einem Marathonlauf, weil man dann sich durch diese Angst wagt, durch die Anspannung geht und der Adrenalinspiegel steigt und man ist total aufgekratzt. Und wenn man es dann geschafft hat, dann ist man einfach total erschöpft.
Ja, verausgabst dich richtig total. Der Körper. Das schüttet halt wahrscheinlich so viel Stress einfach, Hormone wahrscheinlich aus.
Absolut. Ganz viele Stresshormone, ganz viel körperliche Anspannung, also auch die Muskeln. Man hat dann manchmal sogar Muskelkater danach. Und man merkt dann oft erst danach, wie anstrengend eigentlich dieser Weg, dieser Konfrontation war. Aber das ist oft der einzige Weg, dann die Angst vor der Angst zu verlieren.
Es ist jetzt aber ein Unterschied, also weil du hattest dann auch Panikattacken, aber das war nicht das, was du am Anfang hast, oder? Da unterscheidet genau, man irgendwie, oder?
Man unterscheidet insofern, also oft sind Ängste natürlich mit Panikattacken begleitet. Ich hatte in Anführungsstrichen das Glück, dass ich erst nur Angstzustände hatte. Das heißt, sie sind nicht so massiv.
Okay.
Und mir wurde einfach nur übel und in Situationen, wo ich es mir nicht erklären konnte, weil ich irgendwie nicht
Karussell gefahren bin. Aber auch mühsam, also weil ich habe ja auch dein Buch gelesen, eben ständig Erbrechen und also das ist ja auch.
Oder du hast Hunger und gehst ins Restaurant und plötzlich steht das Essen vor dir und du kannst es nicht mehr essen, weil dir schlecht ist und du weißt gar nicht, was jetzt Sache ist. Und der Unterschied zu Panikattacken ist einfach, die kommen ganz oft aus dem Nichts. Und dadurch, ich sage, ich hatte das Glück, dass ich erst Angstzustände hatte, weil als mich meine erste Panikattacke relativ spät erreicht hat, kannte ich all diese körperlichen Symptome schon. Mhm. Ich wusste nur, es ist heute ein bisschen heftiger als sonst. Aber ich glaube, wenn Menschen noch nie in ihrem Leben eine Panikattacke hatten und dann erfahren sie eine, dann müssen die wahnsinnige Angst bekommen, weil sie diese extremen körperlichen Symptome von ganz plötzlicher Übelkeit, ganz plötzlichem Herzrasen, Herzklopfen, nicht mehr schlucken können, dass sie die gar nicht deuten können.
Ja,
und dann denken sie wahrscheinlich wirklich, sie kriegen gerade einen Herzinfarkt oder werden jetzt ohnmächtig und wachen nie wieder auf.
Ich hatte eine Panikattacke in meinem Leben, Gott sei Dank nur. Und das war in einem Flieger damals. Ich war 18 oder 19. Das war was. Das war auch gar nicht wegen dem Fliegen selbst, sondern das war wegen, ich kann es ja gar nicht sagen, Liebeskummer, ich weiß es nicht.
Stress.
Wirklich so Stress, aber so emotionaler Stress, glaube ich halt.
Genau.
Irgendwas einfach. Und das ist auch was, das, ich glaube, das kann ich jetzt im Nachhinein sagen, fuck, das war eine Panikattacke. Ich glaube, im Moment selber wusste ich auch nicht so ganz, was passiert. Und das war so körperlich, also da kann man sich dann mental auch irgendwie gar nicht rausreden im Moment, weil das war wirklich, das ist mich so überkommen, so wie du sagst, mir ist so heiß geworden. Ich konnte, und dann auch noch im Flieger, ich konnte kaum atmen, es war furchtbar. Irgendwie habe ich mich dann beruhigt, ich bin nämlich auch alleine geflogen damals. Gott, ja, voll. Und aber irgendwie habe ich mich dann wieder runtergebracht. Der Flieger war 8 Stunden, von dem her, ich hatte Zeit. Aber ja, ganz furchtbar.
Ja, das Positive ja an einer Panikattacke, wenn man es wieder positiv betrachten will, ist, dass diese sich ja quasi so viel Adrenalin ausschüttet und so viele Prozesse im Körper lossetzt, die nur einen gewissen Zeitraum andauern können. Meistens ist so nach einer halben, dreiviertel Stunde ist so der Peakpoint erreicht und dann hört es auch wieder auf.
Ah, okay, aber das ist quasi bei Ängsten ist es dann die.
Bei Angstzuständen ist es so, das ist eben die Krux, weil Angstzustände erreichen nie diesen Peakpoint. Das heißt, man kann tagelang unruhig sein und wieder Übelkeit und so haben.
Ja.
Ich weiß jetzt nicht, was besser oder schlechter ist. Aber
glaub ich, auch nicht werten.
Ich glaube, wenn man halt das erste Mal eine Panikattacke hat und das nicht weiß, dann ist es ein ganz schlimmes Erlebnis. Und so ging es mir auch, dass ich wusste dann schon, okay, das scheint eine Panikattacke zu sein. Aber ich wollte auch nur, dass es aufhört. Und glücklicherweise hat es dann auch nach einer halben Stunde tatsächlich aufgehört. Und ich hatte bis dahin dann auch nur noch mal eine. Also ich hatte auch nur zwei in meinem Leben. Dafür ganz oft schon Angstzustände. Und glücklicherweise lernt man ja auch damit umzugehen. Aber angenehm ist nichts davon.
Kannst du mal erzählen, wie hat sich das denn bei dir so entwickelt? Woher kam das und quasi was war denn so ein bisschen der Weg dann bis zu deiner Diagnose?
Genau, also ich habe als Teenager irgendwann gemerkt, mir wird schlecht. Und immer in bestimmten Situationen. Das fing an mit, wenn ich auf Klassenfahrten war, dass mir nachts irgendwie übel war und ich nicht zur Ruhe gekommen bin, während meine Klassenkameradinnen schon geschlafen haben. Ich hatte dann Übelkeit, wenn wir irgendwie Ausflüge gemacht haben und beispielsweise bei IKEA dann im Restaurant saßen, konnte ich nichts essen. Oder wenn ich mit Freunden essen war, habe ich immer vorsichtshalber dann schon nichts gegessen. Da war schon die Angst vor der Angst dann quasi aktiv. Und ich habe immer gewusst, das ist jetzt keine Übelkeit, wie sie normal ist. Also heute weiß ich, das waren eben so Adrenalinunruhe, Übelkeit, würde ich jetzt das Ganze mal nennen. Aber ich habe immer gemerkt, okay, es fühlt sich anders an, als wenn du eine Magen-Darm-Erkrankung hast oder zu viele Süßigkeiten gegessen hast. Und ich habe das irgendwann halt meiner Mutter auch erzählt. Und ich hatte auch wieder hier in Anführungsstrichen das Glück, dass meine Mutter Erfahrung mit Panik und Angst hatte und relativ schnell dann gemerkt hat, das sind Angstzustände. Mhm. Tatsächlich ist meine Angst auch ausgelöst worden, weil ich eine Panikattacke meiner Mutter mitbekommen habe, als wir in München waren damals. Und ich komme vom oberbayerischen Voralpenland. Das heißt, so eine Stunde Fahrt ist es. Und wir konnten nicht weiterfahren. Und ich habe dann alles gemanagt, von meiner Mutter Wasser geholt, Leute benachrichtigt, die uns helfen können. Und ich war 11. Und als es meiner Mutter besser ging und die hat es relativ schnell in den Griff bekommen, habe ich quasi so die Ängste übernommen.
Du hast es übernommen, ja.
Ich habe dann, als meine Mutter gesagt hat, quasi 2 Jahre später, wir fahren jetzt wieder nach München, hat mein inneres, unteres Bewusstsein quasi gesagt, ist die verrückt? Wir bewegen uns wieder in ein unsicheres Terrain. Und dann habe ich einfach Angst bekommen. Und
das hat sich dann aber weitergezogen.
Das hat sich weitergezogen, die Kreise. Und ja, hat sich quasi so auf mich aufgestülpt. Und wie gesagt, das große Glück war, dass meine Mutter relativ schnell bemerkt hat, woher diese Übelkeit kommt. Und wir dann nicht irgendwie 10 Ärzte erst aufsuchen mussten, ob irgendwas mit dem Magen ist oder Bauch oder.
Ah ja, voll.
Man hat natürlich erst gedacht, vielleicht Teenager, Kreislauf und so, aber es war dann relativ schnell klar. Und dann haben wir das natürlich erstmal mit den Techniken meiner Mutter versucht, eben Konfrontation und Durchbeißen. Aber als wir gemerkt haben, oder als sie und ich auch gemerkt haben, dass es eben nicht so wirklich besser wird, dann hat sie gesagt, gut, dann gehst du jetzt auch einfach mal zur Therapie und dann lernst du, wie du damit umgehen kannst und lernst vielleicht auch, woher die Angst kommt. Und das habe ich dann getan mit 17. Also ich würde sagen, so die ersten Angstzustände kamen so mit 14, also 3 Jahre nach dem Panikattackenvorfall meiner Mutter. Und 3 Jahre später bin ich dann zur Therapie gegangen.
Cool. Bevor wir vielleicht auf die Therapie näher zu sprechen kommen, was nämlich auch das Ding ist, du schreibst, du weißt, dass diese Ängste irrational meistens sind. Also das ist dir schon bewusst. Dass
total. Es, ja. Gott sei Dank. Ja.
Aber irgendwie trotzdem, eben, das ist einfach so eine Reaktion, so eine körperliche Reaktion, oder wie würdest du das beschreiben?
Genau, ich sage immer, weil ja viele Leute dann auch sagen, hä, warum hast du Angst in der U-Bahn, wenn die im Tunnel steht, passiert doch nichts? Dann sage ich auch immer, ja, das weiß ich. Also ich weiß doch noch, dass noch nie jemand irgendwie 365 Tage im Jahr in der U-Bahn stecken geblieben ist und nie wieder rauskam. Also rational auf der Vernunftsebene weiß ich das total. Aber auf der, ich sage immer, emotionalen Ebene, emotional, wie es sich anfühlt und wie auch mein Körper dann reagiert auf meine Gefühle, fühlt es sich halt einfach schrecklich an. Und da kommt die Vernunft dann einfach nicht mehr an.
Mhm.
Und man lernt damit umzugehen und dann natürlich der Vernunft auch irgendwie einen Raum einzuräumen. Aber so, wenn man das erste Mal, da kann man sich noch so oft sagen, es kann dir nichts passieren, du bist sicher,
ja. Wenn
es sich nicht so anfühlt. Also ich vergleiche das ja immer, wenn man verliebt ist in jemanden, der überhaupt nicht gut für einen ist, dann weiß man das meistens auch. Aber
und es sagen einem allen.
Aber es sagen einem alle und man weiß es, aber man selber fühlt halt noch anders und es dauert, bis man es halt nicht mehr so fühlt. Und bei der Angst muss man halt lernen, damit umzugehen und den Gefühlen vielleicht einen Raum zu geben, aber nicht die Macht.
Finde ich eine geile Metapher. Gut, du hast dann eben die Therapie begonnen und eins der Techniken, die du da gelernt hast, war auch der Angst einen Namen zu geben, quasi eine Form, Gestalt zu geben.
Genau.
Kannst du darüber ein bisschen was erzählen und wie dir das konkret hilft?
Genau, also meine erste Therapeutin, als ich 17 war, hat mir geraten, sprechen Sie doch mit Ihrer Angst, geben Sie der einen Namen und malen sie sich die auch aus und in den Situationen sprechen sie mit der Angst. Und ich dachte erst so, okay, na gut. Aber ich war auch irgendwie so, dass ich dachte, okay, ich will irgendwie die Angst loswerden, ich mache alles. Und dann habe ich eben der Angst einen Namen gegeben, Katja, und habe sie mir auch ausgemalt als so ganz hagere, knochige Figur, die man eigentlich halt auf keinen Fall mag. Und es hilft insofern.
Also sie ist auch quasi, weil sie ist ein Charakter, sie ist wie ein Charakter in deinem Buch eigentlich.
Genau, ja. Und fürs Erste war sie auch ein sehr unangenehmer Charakter, also jemand, den ich eher hasse als mag, würde ich sagen. Und so bin ich damit auch umgegangen. Also ich habe dann einfach in Situationen gesagt, du kannst jetzt weggehen, ich brauche dich nicht, lass mich in Ruhe.
So. Also wirklich so richtig genau. Gesprochen.
Genau, also
halt.
In Gedanken. Ja. Nicht in der U-Bahn, einfach so. Ja, geil. Genau. Und das hilft, weil man A, so ein bisschen aus dieser Starre dann rauskommt. Also wenn einen die Angst übermannt, dann fühlt man sich so hilflos und denkt sich, oh Gott, und er verfällt in so eine Starre. Aber wenn man dann so in den Dialog tritt, so in sich drin, hat man so das Gefühl, man tut irgendwie aktiv was dagegen.
Man kann was machen.
Neben all den anderen Werkzeugen, die man dann an die Hand kriegt. Aber so fürs Erste kann man da einfach irgendwas machen. Und das nimmt schon mal ganz viel Furcht. Und dann hilft es auch so ein bisschen, die Angst von sich selbst abzuspalten, finde ich, weil man in diesen Situationen sich so denkt, oh Gott, diese Angst überrannt mich total. Oder gerade in Panikattacken auch, es ist so ein überwältigendes Gefühl und man denkt, die Angst hat Besitz ergriffen von allem. Und indem man ihr einen Namen gibt und so einen Dialog tritt, kann man die so ein bisschen von sich abspalten und kriegt auch wieder so ein bisschen, sagen wir mal, auf die Kette, dass es da noch ganz viel mehr gibt. Also, dass man nicht nur aus Angst besteht, sondern man da eben auch Vernunft hat und Rationalität und Selbstbewusstsein und Stärke. Und dass zwar die Angst gerade sich ganz schrecklich anfühlt, aber sie eben nicht einen komplett ausmacht. Mhm. Und über die Jahre hinweg hat sich da natürlich eben der Umgang mit dieser Katja auch verändert. Also,
stellst du dir sie eigentlich mittlerweile bildlich vor zum Teil oder nein?
Ja,
ist das doch. Wirklich, oder schon?
Ja? Ja, also ich denke mir dann schon so, okay, ah ja, da ist sie jetzt
da
wieder.
Da ist sie jetzt, ja.
Und jetzt kann sie auch wieder gehen. Genau. Und der Umgang veränderte sich dann. Also erst war es so eine super Hassfigur. Mhm. Und irgendwann habe ich gemerkt, okay, diese Hassfigur begleitet mich. Vielleicht muss ich sie mal genauer anschauen und vielleicht ist sie ja gar nicht so schlimm.
Vielleicht hat sie auch einen Grund, dass sie da ist.
Ja. Leider. Aber ja, also, genau. Also erst wollte ich nur, dass sie weggeht und irgendwann habe ich gemerkt, okay, vielleicht muss man sich die Leute, die einen begleiten, auch mal genauer ansehen.
Spannend. Du hast eben eh schon ganz kurz erwähnt, du hast dann viel oder gerade auch mit deiner Mutter hast du dann rausgefunden, so Konfrontation oder eben du hattest ja nicht nur dann die eine Therapeutin, sondern du hattest mehrere Therapeuten mittlerweile schon. Und so Konfrontation und Verhaltenstherapie, das war irgendwie nicht sowas, was für dich so zwingend funktioniert hat oder funktioniert vielleicht schon irgendwie, aber was nicht so deins war.
Genau, also ich würde nicht sagen, dass es nicht funktioniert hat, aber ich würde sagen, es war nicht das Nonplusultra für mich, beziehungsweise es war nur ein Teil auf meiner Reise mit der Angst. Fürs Erste war das auf jeden Fall richtig und wichtig und ich glaube, das sollte auch jeder, der mit Ängsten und Panik zu tun hat, natürlich wissen, dass die Konfrontation auf jeden Fall hilfreich ist. Mhm. Wer sich konfrontiert, trotz Angst vor der Angst, merkt irgendwann, es kann nichts passieren. Und bei mir war es aber tatsächlich so, dass ich dann so in den Konfrontationsmodus gegangen bin, dass ich nur noch konfrontiert habe und egal, ob mir schlecht war, ob ich wirklich Magen-Darm hatte, ob ich krank war oder ausgepowert, ich habe immer konfrontiert, ich habe nichts abgesagt, habe alles gemacht und habe dann aber gemerkt, das bringt mich an den Rand des Burnouts, weil ich total streng mit mir war und habe dann glücklicherweise irgendwann einen Psychoanalytiker getroffen, der dann mit mir gearbeitet hat und der hat eben erkannt, dass die Konfrontation wichtig ist und richtig und dass ich auch gewillt bin zu konfrontieren, aber dass es eben mich in so einen Stressstrudel bringt, dass es wichtig ist, dass ich lerne, mich zu konfrontieren, wenn ich die Energie dafür habe und nicht nach einer 60-Stunden-Woche gefühlt dann noch zwei Konfrontationen reinhaue, weil ich eigentlich schon gar keine Kraft mehr dafür habe. Genau, aber ich würde sagen, jede Therapie für sich hat auf jeden Fall was Bereicherndes gehabt und ich würde sagen, die Verhaltenstherapie ist auf jeden Fall richtig und wichtig bei Ängsten und hilft wahrscheinlich auch vielen Leuten, die ganz am Anfang ihrer Angsterkrankung stehen. Wenn ich mir vorstelle, man hat beispielsweise einen Autounfall gehabt und traut sich nicht mehr Auto zu fahren, dann ist die Konfrontation absolut richtig, weil dann merkt man nach 10 Mal Autofahren, es passiert nichts. Ja. Aber wenn es sich vielleicht schon so manifestiert hat, dann ist es, glaube ich, schon auch wichtig, tiefer zu gucken und zu gucken, warum ist die Angst da und wie muss der Umgang sein, dass er eben nicht zu einem Burnout führt.
Ganz kurz nur vielleicht für Leute, die jetzt keine Ahnung haben, von was ich spreche. Verhaltenstherapie im Endeffekt, du bist ein ZB, du bist dann einfach, ich sage unter Anführungszeichen, sinnlos U-Bahn gefahren. Es war nicht sinnlos, weil eben es war zum Zwecke quasi dieser Therapie, aber du bist dann einfach U-Bahn gefahren.
Genau, bei der Verhaltenstherapie haben wir Exposition gemacht, da sind wir U-Bahn gefahren, Zug gefahren. Und das hilft natürlich, wenn man nämlich 10 Mal Zug fährt und es passiert nichts, einem wird nicht schlecht oder man merkt, die Übelkeit nimmt ab und die Aufregung nimmt ab, dann lernt man natürlich, dass das was Gutes ist. Ich habe das nur in meinen Alltag so integriert, dass ich dann wirklich, wenn ich Lust hatte, Fahrrad zu fahren, gedacht habe, vermeidest du vielleicht? Und dann bin ich doch U-Bahn gefahren.
Okay.
Und ich habe quasi durch meine Strengheit mir gegenüber so verlernt, was eigentlich meine Bedürfnisse sind, was mir eigentlich gut tut und was ich will in dem Moment. Und das war dann halt irgendwann auch so, dass ich wirklich Magen-Darm hatte eigentlich und trotzdem zu einem Bewerbungsgespräch gefahren bin, weil ich dachte, das ist meine Angst, die mir sagt, du traust dich nicht. Und ich bin da hingefahren und hing dann halt nur im Badezimmer und es war die Hölle und auch nicht sehr zuträglich für die Angst. Und da habe ich irgendwann gemerkt, ich habe so den Kontakt zu mir und zu dem, was mich ausmacht, was meine Bedürfnisse sind, total verloren. Und ich weiß aber, ich muss mich konfrontieren. Und da war eben dann gut, dass jemand anders, ein anderer Therapeut, dann gesagt hat, konfrontieren Sie sich schon. Aber es ist auch okay, wenn man mal in Anführungsstrichen vermeidet oder einfach mal seinen Bedürfnissen nachgeht. Das hat ja nichts mit Vermeidung zu tun, sondern wenn ich ausgepowert bin und dann ein Treffen mit Freunden im anderen Stadtviertel absage, dann mache ich das, weil ich ausgepowert bin und nicht, weil ich Angst davor habe. Und das musste ich tatsächlich dann wieder lernen. Aber ich würde sagen, so grundsätzlich ist die Verhaltenstherapie auf jeden Fall der erste Schritt. Und wenn man dann merkt, irgendwie, man will noch weiter und tiefer blicken, dann ist natürlich eine tiefenpsychologische Therapie immer ganz gut.
Und das machst du jetzt mittlerweile?
Genau, ich arbeite immer noch mit einem Therapeuten. Einfach, weil ich auch Therapie ganz groß fand, ich finde. Also, weil man einfach so viel über sich lernt, so viel über Menschen lernt, Strukturen und Umgang. Und wir arbeiten natürlich auch immer noch an der Angst, aber blicken eben heute sehr viel tiefer und gucken, woher kommt die Angst, wann kommt sie, warum ist sie da, was ist ihre Funktion.
Kannst du vielleicht ein bisschen erzählen, wie sich die Angst so prinzipiell auf deine so Freundschaften, Familie, Beziehungen und so ausgewirkt hat?
Ich würde sagen, da muss man so einen Cut machen. Also es gab eine Zeit, wo ich überhaupt nicht über die Angst gesprochen habe und das so total mit mir ausgemacht habe. Meine Familie wusste immer von der Angst, klar. Aber so gerade bei Freunden oder Beziehungen habe ich das ganz lange eben nicht gesagt. Oder erst, wenn es dann schwierig wurde.
Ja, aber da kommen halt so viele so kleine Notlügen irgendwie auch
genau,
dazu,
also gerade, also ich würde sagen, kein Partner von mir wusste nicht davon. Das habe ich auch relativ immer zeitnah gesagt, weil ich ja auch mit einem Partner wie Familie umgehen will und die sollen mich komplett kennen. Aber gerade bei Freundschaften habe ich das ganz oft nicht gesagt, weil ich ja auch immer dachte so, wenn die Angst nicht da ist, ist sie auch nicht Teil von mir und habe die ja so verdrängt. Also ich hatte ja auch ganz viele Phasen, wo ich die Angst jahrelang nicht gemerkt habe und dann kam sie irgendwann wieder. Sprich, wenn sie nicht da war, hat sie nicht zu mir gehört, also habe ich auch niemandem davon erzählt. Und habe dann aber, wenn so leichte Angstanflüge kamen, dann halt die kleinen Notlügen ausgepackt, wie ich habe heute Migräne oder ich habe heute irgendwie schlecht geschlafen oder ich habe Bauchweh oder was einem alles einfällt. Einfach auch aus der Erfahrung natürlich heraus, dass das keine großen Rückfragen erschließt. Also weil die Leute dann nicht sagen, ach so, warum, hast du was falsch gegessen, wieso kannst du jetzt nicht kommen, sondern oh nein, gute Besserung. Wenn du aber sagst, ich habe Angst, dann passiert es schnell, dass die Leute sagen, hä, wovor? Stell dich nicht so an. Und dem wollte ich aus dem Weg gehen. Zumal ich natürlich auch immer so mich so streng beurteilt und gedacht habe, ich will nicht die mit der Angst sein, ich will nicht die sein, die irgendwas nicht kann, weil sie irgendeine mentale Erkrankung hat oder mental nicht so fit ist. Und habe mich halt selbst so abgewertet damit und deswegen habe ich es niemandem gesagt. Und irgendwann kam schon der Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, ich muss es sagen, weil ich will auch authentisch sein und irgendwie verleugne ich ja so einen Teil von mir. Also das war natürlich auch ein Prozess, bis man an den Punkt kommt, dass man sagt, ich gehe damit jetzt offen um, weil es vielleicht Dinge leichter macht statt schwerer. Und da habe ich dann gemerkt, und das war so ein Wunsch auch von mir heraus, weil ich das Gefühl hatte, ich bin zu meinen liebsten Menschen oftmals nicht zu 100% ehrlich, vielleicht bin ich es auch manchmal zu 100% nicht zu mir. Mhm. Und ich wollte aber ehrlich sein, offen sein und authentisch sein und auch Leute in meinem Umfeld haben, die mich so annehmen, wie ich bin. Und dann habe ich eben, wie ich sagte, so einen Cut gemacht und habe gesagt, okay, ich erzähle es jetzt jedem. Auch aus der Not heraus, weil es eine schlechte Phase war und ich wusste, ich kann jetzt nicht nochmal sagen, ich habe Magen-Darm, weil irgendwann denken die sich, okay, die hat irgendwie einen Darmkrebs, hat irgendeine schwere Erkrankung, weil irgendwie so oft kann es keiner haben. Und habe dann gemerkt, dass die Reaktion eine ganz andere ist, dass die Leute sehr dankbar waren für die Offenheit, sehr froh waren, dass sie auch endlich die Wahrheit wissen und sehr viel Verständnis, Toleranz etc. für mich hatten.
Ich finde es auch ganz mega, sorry, weil du, wenn du jetzt heute so Talks oder sowas gibst, hast du auch geschrieben, sagst du manchmal echt am Anfang einfach auch so, hey, ich bin eventuell nervös, ich muss eventuell den Raum verlassen.
Genau.
Und das finden Leute, glaube ich, auch immer ganz gut,
total,
oder?
Total, also das ist eben auch meine Erfahrung gewesen. Ich habe das dann eben erst im freundschaftlichen Bereich, bei Partnern, wie gesagt, die wussten immer, oder auch meine Familie, aber gerade im Freundesbereich, und habe dann auch angefangen, es jetzt beruflich zu verlegen, weil ich nicht damit hausieren gehen wollte, sondern weil ich mir Druck nehmen wollte. Wenn ich einen Vortrag halten musste oder ein Seminar halten musste, war ich super angespannt. Und wenn ich dann aber, und dachte immer so, was ist, wenn dir schlecht wird, oder was ist, wenn du plötzlich nicht mehr kannst und aus dem Raum stürmen musst oder so. Und deswegen habe ich dann einfach anfangs immer gesagt, Leute, ich bin heute ein bisschen nervös, wundert euch nicht, wenn ich jetzt aus dem Raum renne, dann ist mir schlecht. Und ich bin nie aus dem Raum gerannt. Aber die Leute waren total dankbar. Also es sind danach so oft Leute zu mir gegangen und haben gesagt, erstens, du warst so cool und so stark, man hat deine Nervosität gar nicht gemerkt. Und dann auch, danke, dass du das gesagt hast. Das macht so menschlich und authentisch. Und dann habe ich gemerkt, das ist ja genau mein Ziel gewesen, dass ich einfach ich sein kann und die Leute mich so nehmen, wie ich bin und ihnen auch viel Druck nimmt. Also das habe ich eben auch gemerkt. Wenn man offen und ehrlich zu seinen Stärken wie Schwächen steht, vertrauen sich die Leute dir auch an und sagen auch, ach krass, ich dachte immer, du bist so stark, aber ich habe das übrigens auch. Oder ach, ich bin so dankbar, dass du darüber redest, weil ich habe mit Depressionen zu tun oder ich habe manchmal kribbelnde Arme vor Stress oder so. Also einfach, dass die Leute sich dann auch trauen, offen einzugestehen und niemand so mehr im Stillen und Einsamen quasi für sich so leidet oder die ganze Zeit halt nur 90% von sich offenbart. Weil mehr als 10% macht es natürlich nicht aus. Nein, aber also einfach, weil man halt eben nicht nur, weil man hat immer die Sorge, wenn man dann sagt, Leute, ich habe eine Angststörung, dass die Leute dann nur noch die Angststörung in dir sehen.
Oh ja, das glaube ich.
Und das ist...
Vor allem jetzt hast du ein Buch drüber geschrieben,
genau,
das ist
man,
halt echt so...
Ja, und man hat auch einfach Sorge, gerade im beruflichen Bereich, aber auch im Freundesbereich, dass wenn man dann mal sagt, ich kann heute nicht, dass die Leute denken, ja, okay, sie hat Angst.
Ja.
Aber je offener du mit umgehst, desto mehr wissen die Menschen auch, dass du es schon sagen würdest, wenn es Angst wäre. Und im Beruflichen hatte ich ganz oft die Angst, dass man mir meine Entscheidung dann abnimmt. Also, dass man sagt, naja, das kannst du jetzt nicht machen, weil du hast die Angst. Und ich dachte so, naja.
Man lädt dich gleich gar nicht mehr nirgendwo ein. So
ich
in
die bin Richtung. die entscheidet am Ende. Also, ich bin die, die ja sagt, das kann ich oder das kann ich nicht. Also, niemand anders muss für mich entscheiden. Aber tatsächlich waren all diese Ängste ziemlich unbegründet. Also, es gibt natürlich immer, in Anführungsstrichen, schwarze Schafe, die es vielleicht damit nicht so umgehen können. Aber die Masse derer, denen ich es erzählt habe, war eigentlich sehr positiv, sehr dankbar, sehr verständnisvoll und hat auch immer gesagt, wir finden eine Lösung, dass du auch dabei sein kannst oder wenn du nicht lange bleiben kannst, dann gehst du. Und niemand war irgendwie böse oder hat mich als die Angsterkrankte abgestempelt.
Voll gut. Ja. Wie würdest du dir jetzt wünschen, weil du jetzt gesagt hast, so manchmal hat man halt dann früher vielleicht gehört, so, naja, wovor hast du denn Angst oder was? Wie würdest du dir prinzipiell wünschen, dass Leute mit so einer Situation dann umgehen?
Also ich glaube, dass es für alle, die das noch nicht erlebt haben, super schwierig ist, nachzuvollziehen. Und das kann ich eins zu eins verstehen. Und das erwarte ich auch gar nicht von den Leuten in meinem Umfeld. Ich sage immer, ideal ist es, wenn die Menschen eben dann das einfach akzeptieren, respektieren und sagen, okay, du hast also Angst, auch wenn ich es nicht nachvollziehen kann, nehme ich es ernst. Also ich glaube so, das Ernstnehmen ist am wichtigsten. Mhm. Also dass man mir nicht versucht, meine Ängste abzusprechen. Weil das natürlich im Naturell des Menschen liegt, dass man es erstmal vielleicht nicht nachvollziehen kann und sich dann denkt so, oh, come on.
Ja, oder man will es auch so beruhigen aber immer so und so helfen, gell? Aber
genau.
Das ist halt,
dass du einfach sagst, dass die Leute eben auch sagen, ja, brauchst du jetzt keine Angst haben oder So, aber viel mehr hilft natürlich, wenn man sagt, was kann ich tun, damit es dir besser geht? Oder gibt es etwas, was ich für dich tun kann? Oder soll ich dir bei irgendwas helfen? Oder einfach nur, was würde dir jetzt helfen in der Situation? Und mich einfach ernst nehmen. Einfach sagen, okay, gut, dann kriegen wir es auch irgendwie anders hin. Aber eben nicht sagen, stell dich nicht so an, reiß dich mal zusammen. Oh Gott, ja. Solche Sachen, weil ich sage immer, you're not walking in my shoes. Ja. Also es ist okay, wenn du es nicht verstehst, aber sprich es mir nicht ab. Weil auch da wieder der Liebeskummer-Vergleich, wir sind ja auch für unsere Freunde da, wenn sie Liebeskummer haben und können das vielleicht auch in dem Moment nicht so nachvollziehen, weil Gott sei Dank, wenn der Liebeskummer bei einem selbst vorbei ist, hat man ja schon wieder vergessen, wie schrecklich das war. Aber man kann denjenigen ja auch nicht absprechen und sagen, jetzt ist aber immer Schluss mit Liebeskummer. Also da hat ja auch jeder sein Tempo und seine Zeit und so erwarte ich es eben auch von Leuten in meinem Umfeld, dass sie eben sagen, okay, ich nehme das ernst, was kann ich tun, aber es eben mir nicht absprechen.
Ich finde, du hast auch ein Buch geschrieben, weil du gesagt hast, jetzt reiß dich nicht zusammen, das fand ich auch geil, weil du halt echt sagst, im Endeffekt bei Leuten mit einer Angststörung, da kommt halt echt das dazu, quasi du hast das normale Stresspensum, was so jeder von uns hat, genau. Und dann die restliche Zeit reißt du dich im Endeffekt genau. Schon zusammen. Deswegen, da kommt halt wirklich, das ist einfach so viel eben Energie, die da wirklich benutzt wird und so viel nochmal zusätzlicher Stress.
Absolut. Also wenn ich quasi mit jemandem beispielsweise U-Bahn fahre und sage, oh, ich habe gerade Angst und mir ist gerade unwohl, dann kann er davon ausgehen, dass ich mich schon eine Weile vorher zusammengerissen habe. Ja. Weil bis man es dann doch ausspricht, versucht man es die ganze Zeit irgendwie selber mit umzugehen. Und wie du sagst, man hat einfach immer ein anderes Anspannungslevel als andere Menschen. Also es gibt da auch phasenweise, wo es anstrengender ist und Phasen, wo es überhaupt gar nicht, wie gesagt, wo ich das Gefühl habe, ich habe keine Angsterkrankung. Aber genau, sobald man es ausspricht, ist wahrscheinlich schon eine ganze Weile zusammen Reißmodus erledigt.
Wo würdest du sagen, hat dich die Angst am meisten eingeschränkt?
Ich glaube beim Reisen. Ja. Also ich bin jetzt niemand, der groß durch die Welt gereist ist und schon gar nicht alleine. Ich bewundere es bei Leuten, aber ich hatte auch nie so eine große Sehnsucht danach. Da bin ich bis heute so, dass ich mich frage, ist es vielleicht eine Sehnsucht, die nicht ausgelebt worden ist aufgrund der Angst oder vielleicht liegt es auch einfach nicht so in meinem Naturell. Ja. Wenn ich jetzt so meine Familie anschaue, auch ich habe ganz viele Cousinen und Cousins, da ist jetzt auch niemand, hat noch niemand einen Roadtrip durch die USA gemacht. Also vielleicht ist es auch einfach so ein bisschen unser Naturell. Aber sicher, ich habe sicher jetzt nicht Kapstadt und Bangkok und Sydney gesehen. Und ich weiß auch nicht, ob ich es jemals sehen werde, aber das ist okay. Also ich nehme die Dinge, wie sie sind und habe immer das, was ich sehen wollte oder wo ich hin wollte, wo die Sehnsucht ganz groß war, auch gemacht. Also ich wollte zum Beispiel immer Wale in freier Natur sehen und bin dann auch nach Island geflogen und sogar auf ein Schiff gegangen und aufs offene Meer gefahren, was ja auch so eine schlechte Fluchtmöglichkeit hat. Aber also ich glaube, wenn die Sehnsucht groß genug ist, dann widersetze ich mich auch der Angst. Aber ich denke, wenn ich jetzt keine Angsterkrankung gehabt hätte, hätte ich vielleicht öfter mal ein Wochenende in Barcelona oder so verbracht, aber ich mag es auch hier.
Ist ja auch okay. Was hat dir denn neben der Therapie über die Jahre vielleicht sonst noch so geholfen?
Also mir hat auf jeden Fall auch der Sport geholfen. Das hat ich glaube, es hat zwei ganz gute Gründe. Einmal, weil Sport natürlich hilft, Stress zu bewältigen. Man powert sich aus, man schaltet ab. Man hat einfach so einen kopffrei Stunde, wo man einfach sich austobt. Und zweitens hat Sport auch eine ganz, ich glaube, nagel mich nicht fest, aber eine biochemische Komponente einfach, weil man eben beim Sport auch Adrenalin ausschüttet. Und je öfter man Sport macht, desto höher steigt die Adrenalinschwelle. Das heißt, so eine Unruhe kommt da nicht mehr so schnell, weil man so ein...
So Unruhe und dieser Adrenalin, das, was da ausgeschüttet genau. wird, ist so ein bisschen, wird ähnlich vom Körper behandelt.
Genau, absolut. Okay. Also innere Unruhe entsteht durch Adrenalinausschüttung, wenn man in einer Gefahrensituation ist und dann wird Adrenalin ausgeschüttet, dass man flüchten kann. Und wenn wir glauben, in einer Gefahrensituation zu sein und es gar nicht sind, wie in der U-Bahn, wo wir ja nicht jetzt einen 10 Kilometer Fluchtweg vor uns haben, dann erzeugt es Unruhe und einem wird schlecht und so, weil diese Adrenaline wird ja ausgeschüttet.
Kann, aber
genau, und was dann eigentlich gut wäre, wäre, sich zu bewegen. Das heißt, wenn man dann in der U-Bahn Burpees oder Jumping Jacks oder so machen würde, würde man das Adrenalin abbauen. Und dann würde die Unruhe auch weggehen. Aber dadurch, dass wir dann oft so gelähmt sind und erstarren und uns nicht bewegen, sondern sitzen bleiben, würde es eigentlich schlimmer.
Okay, verstehe. Und aber deswegen so Sport.
Genau, deswegen hilft Sport einfach, weil man A, seine Adrenalinschwelle hoch setzt und weil man einfach ja, merkt, A, auch der Körper hält mehr aus, als man denkt natürlich, weil man ja oft im Sport auch denkt, ich schaffe keine Runde mehr und dann schafft man eben doch noch ein, zwei Runden und man gewinnt einfach Vertrauen und es dient zum Stressabbau. Also Sport hat mir auf jeden Fall geholfen, genauso auch wie Yoga oder Meditation. Einfach zu sich finden, Atemtechniken zu entwickeln, wie man sich zur Ruhe bringen kann, wie man auch ja, einfach Stress in seinem Alltag so ein bisschen minimieren kann. Trotzdem sage ich immer gerne, all das sind gute Komponenten, die man machen kann und gerne soll und die auch helfen. Aber wenn man, wie ich, quasi jahrelang oder monatelang über seine Bedürfnisse hinweggeht, dann wird halt auch die Yogastunde zum Stressfaktor. Also wenn ich eine 60-Stunden-Woche habe und total ausgepowert bin und dann noch zum Yoga gehe, weil ich denke, dann bin ich entspannt.
Ja.
Und mein ganzer Körper aber sagt, Urlaub, Urlaub. dann hilft die Yogastunde gar nicht, weil dann ist es ein weiterer Termin, der einen stresst. So wie ich auch eben meine erste Panikattacke beim Joggen hatte. Ich war so gestresst, ich hatte so 1000 Termine, aber ich war überzeugt, okay, du musst jetzt noch Sport machen, weil du hast Ziele, du willst mehr laufen können. Das ist auch gut für dich gegen den Stress, aber eigentlich hätte ich einfach nur eine Stunde irgendwie in den Himmel gucken müssen, weil es mich viel mehr runtergebracht hat. Und dann war das einfach Stress zu viel.
Ich kenne diesen Druckschluss so sehr. Ja. Also auch gerade so zum Beispiel, bei mir war es jetzt gar nicht so Sport oder Yoga per se, sondern zum Teil Meditation, wo ich mir dann echt so eingebildet habe, na, ich muss jetzt heute noch meditieren. Und das ist dann aber, wenn du es dann irgendwo reinquetschen musst und so.
Genau.
Das, wie gesagt, so wie du sagst, das ist ein zusätzlicher Stressfaktor am Ende des Tages.
Genau, wenn es ein Termin ist und wenn du halt auch was ganz anderes gerade fühlst. Also wenn dir eigentlich alles in dir sagt, triff dich lieber mit der Freundin oder Badewanne oder einfach ab ins Bett und du denkst, nein, aber ich habe heute noch Tag 29 von Tag 30 Yoga. Das kann man schon mal machen, aber wenn man das halt Monate, Jahre lang so macht, dann übergeht man halt permanent seine Bedürfnisse und dann hilft auch die Meditation nichts mehr oder die Yogastunde.
Aber gut, eben ein großer Teil von dem Buch ist dann auch gegen Schluss hin so eben Thema Achtsamkeit.
Genau.
Du hast es eben jetzt kurz erwähnt, kannst du vielleicht trotzdem noch ein bisschen mehr so erzählen, was du da in die Richtung konkret machst?
Genau, also ich habe einfach irgendwann gemerkt, ich kann nicht auf diesem Stresslevel weiter agieren, weil wie du vorhin schon gesagt hattest, mir war das ganz lange nicht bewusst, aber mir hat mein Therapeut dann irgendwann gesagt, ja, sie haben eh schon einen stressigen Job und sie machen viel und sie sind selbstständig und dann haben sie aber immer noch so 10-20% Stress obendrauf durch die Angst und das vergessen sie immer und ich habe gemerkt, ich muss einfach meinen Stress reduzieren und dann bin ich eben auf diese ganzen Achtsamkeitsthemen gekommen, die natürlich auch ein bisschen überproduziert werden, aber mir hat es total geholfen, weil ich dann das erste Mal so gemerkt habe, okay, ich mache wirklich ganz oft drei Dinge gleichzeitig und irgendwie macht mich das hibbelig und dann habe ich angefangen eben nur noch ein Ding zu machen, wie wirklich nur zu kochen oder wirklich nur zu essen. Und nicht noch nebenbei Serie zu schauen, Instagram durchzuscrollen und noch ein paar E-Mails.
Hast du das heute bis jetzt wirklich so?
Ja, ich versuche es schon. Also es gibt natürlich Tage, wo ich das nicht so schaffe.
Ja.
Und wenn man alleine wohnt, ist es natürlich auch verführerisch. Und manchmal ist es auch entspannend, natürlich da eine Serie dabei zu gucken. Aber ich schaue schon, dass ich ja versuche, mich runterzufahren. Also einfach bewusst Dinge zu tun oder auch einfach mal spazieren zu gehen ohne mediale Beschallung. Oder eben, wenn ich lese, wirklich zu lesen und das Handy wegzulegen oder wenn ich mit Freunden unterwegs bin, gar nicht aufs Handy zu schauen.
Warum muss ich mir noch eine Scheibe
abschneiden? Das ist sicherlich ein Prozess und mir ist es auch ganz lange gar nicht so bewusst geworden, aber mir ist in letzter Zeit zum Beispiel aufgefallen, dass ich genervt war, wenn Freunde und ich uns getroffen haben und wir saßen am Tisch und die haben dann plötzlich durch Instagram und dann war ich so, boah.
Das finde ich aber auch, das geht gar nicht. Wenn du kurz irgendwie, ich weiß nicht, da kommt eine Nachricht rein, wo du nicht weißt, das ist vielleicht wichtig, aber durch Instagram scrollen, finde ich auch, das geht gar nicht.
Ich glaube, früher wäre mir das gar nicht aufgefallen und früher war ich es vielleicht auch so. Also ich sage immer, ich habe echt eine große Toleranzgrenze, weil ich wirklich auch so war. Aber mittlerweile würde ich sagen, ja, versuche ich schon sehr bewusst im Moment zu sein. Also das hat mir auch diese Achtsamkeit, also ich glaube, ich war immer schon so ein bisschen dahin fokussiert, so grundsätzlich naturellmäßig, aber es hat mir schon gelernt, auch nochmal mehr im Moment zu sein, im Jetzt zu sein. Und das hilft natürlich auch bei der Angst, weil die Angst ist etwas, was in der Zukunft kreiert wird. Also wenn ich Angst vor der Angst habe, denke ich ja, was ist, wenn ich in der U-Bahn, wenn mir das schlecht wird, wenn die im Tunnel stehen bleibt. Das sind ja alles Gedanken, die stattfinden, bevor es überhaupt passiert ist. Und je mehr ich im Jetzt bin, desto weniger können diese Gedanken mir halt was antun, weil ich dann sage, also wenn ich dann merke, ich sitze jetzt am Tisch und muss aber nachher U-Bahn fahren und ich merke, diese Gedanken drängen sich auf, dann versuche ich mich wirklich ins Jetzt zu holen und sage, jetzt bist du aber hier und was nachher ist, gucken wir dann.
Was machst du dann wirklich so konkret?
Genau, also es gibt ja auch so Methoden wie die Grounding-Methode, wo man sich dann aus dieser Gedankenspirale rausholt und wirklich dann sagt, okay, 5 Dinge, die ich sehe, 3 Dinge, die ich riechen kann, ein Ding, was ich fühlen kann, dass du dich einfach so aus diesem Gedankenstrudel rausholst. Aber ich versuche auch ganz einfach manchmal, wenn ich merke, okay, es geht los mit den Gedanken, dass ich dann sage so, stopp, wir sind jetzt im Jetzt und jetzt bringt es überhaupt nichts, dir Gedanken zu machen, was übermorgen ist. Also dann wirklich einfach zu sagen, gut, wir haben jetzt 15 Uhr und was um 16 Uhr ist, wissen wir nicht. Und dann wirklich gerade auch in unruhigen Momenten zu sagen, okay, weil man wirklich dazu neigt, eben wenn man so unruhig ist oder so in diesen Gedankenspiralen gefangen ist, dass man denkt, oh Gott, was ist, wenn das jetzt immer so bleibt oder wenn ich mich die ganze Zeit so unruhig fühle, dann kann ich morgen den Termin nicht machen etc. Und da versuche ich wirklich zu sagen, und das hilft, von Stunde zu Stunde, von Tag zu Tag, wir wissen nicht, was morgen ist. Also wirklich so, und das rettet total, weil dann schaut man auf die Uhr und denkt sich, oh okay, es ist 3 Stunden vergangen und ich habe es auch geschafft quasi. Und weil gerade diese Katastrophenszenarien fördern dann halt die Angst.
Ja, mega. Du hast dann auch geschrieben, oder ich weiß nicht, ob das mittlerweile so ist, eben Katja, deine Angst, war früher schon mehr so quasi deine Feindin.
Ja, definitiv.
Ist sie heute mehr zur Freundin geworden?
Freundin ist vielleicht ein sehr dehnbarer Begriff. Ich sage immer, entweder ist es heute eine hysterische Freundin oder vielleicht auch eine hysterische Beraterin.
Okay.
Also ich weiß heute, dass sie nicht mehr meine Feindin ist und dass sie mir nicht nur Böses will, dass sie ganz oft kommt, wenn ich quasi nicht auf mich acht gebe, sprich, wenn ich zu sehr gestresst bin, wenn ich zu sehr aufs Gaspedal drücke und eigentlich meine Bremse reinhauen sollte. Und meistens dann meldet sich Katja und meistens meldet sie sich auch ganz leise erstmal. Und wenn ich, dann bin ich mal unruhig oder ich merke, ich bin jetzt hibbelig und merke, irgendwie ist es gerade ganz schön viel zu tun. Manchmal merke ich dann auch, ich schlafe nicht so gut oder ich habe Kieferschmerzen, weil man im Schlaf beißt. Ja. Und früher hätte ich diese Anzeichen so weggeschoben und hätte einfach weitergemacht wie bisher. Und dann hätte Katja irgendwann nicht mehr an meine Schulter geklopft, sondern beide Hände an meinen Hals und gesagt, jetzt ist Feierabend. Und das merke ich, also sie muss heute oftmals nur noch an die Schulter klopfen und dann weiß ich schon, okay, ich muss mehr auf mich aufpassen. Und mein Blickwinkel hat sich einfach ein bisschen geändert, dass ich weiß, okay, diese Angst A gehört zu mir und B, sie will mir nicht eben nur Böses, sondern sie kommt, um mich zu schützen und sie will eigentlich, dass ich eben auf mich aufpasse und ich es ganz oft halt nicht selber tue und dann muss sie halt kommen und je mehr ich auf mich selber aufpasse und nett zu mir bin, desto weniger muss sie kommen. Und manchmal gibt es auch Momente aufgrund unserer langen Beziehung, wo sie sich halt irrt, also wo sie dann anklopft und sagt, pass auf, jetzt so eine lange Zugfahrt könnte schwierig werden, wo ich dann aber sage, nee, das geht schon. Und dann ist quasi so eine Art Fehlalarm. Deswegen sage ich hysterische Beraterin, also sie ist übervorsichtig.
Ja, 18. Hat dich die Angst außerdem noch irgendwas gelehrt?
Also sie hat mich auf jeden Fall gelernt, mehr auf mich aufzupassen. Sie hat mich aber auch gelehrt, Menschen mehr zu nehmen, wie sie sind. Weil früher war ich schon so, und ich glaube, das ist wahrscheinlich jeder, der zwischen 20 und 30 ist, ist natürlich sehr überzeugt von dem Weg, den er einschlägt und er glaubt, er weiß, wie es geht. Oder wir kennen es ja alle, wenn die Freundin eben so im Liebeskummer hängt und man sich denkt, oh, kann ich jetzt bitte diesen Kerl abschießen? Und sie schafft es nicht und man wird dann fast schon wütend, weil man sich denkt, so, wie oft soll ich es ihr noch sagen? Und das, würde ich sagen, habe ich dank der Angst gelernt und auch dank Therapie einfach zu sagen, Menschen sind unterschiedlich. Menschen haben unterschiedliche Wege und auch unterschiedliche Arten, mit Dingen umzugehen. Menschen haben ihr eigenes Tempo. Also nicht jeder steht an der Stelle, wo ich schon stehe. Und manche müssen auch ihre eigenen Erfahrungen erst machen. Und ich bin da heute sehr viel gnädiger und sehr viel, also ich war schon immer empathisch, aber ich würde sagen, da nochmal empathischer und auch sensibler. Also einfach, wenn jemand sagt, mir geht's nicht gut oder ich habe gerade den und den Stress, dann versuche ich eher zu fragen, aber ich versuche nicht mehr so Ratschläge zu geben, wie aller, du musst das und das machen, sondern eher zu sagen, für mich fühlt es sich so an, als ob, also mehr aus meiner Perspektive zu sprechen. Und das habe ich schon dank der Angst gelernt, weil ich sonst schon eher mit dem Vorschlaghammer unterwegs war und gesagt habe, so, du musst das jetzt aber so machen, weil sonst bist du doof. So, und das, heute bin ich sehr viel gnädiger. Gnädiger zu mir auf jeden Fall und eben gnädiger auch zu anderen oder einfach, ja, empathischer, dass ich mir denke, ja, manchmal muss die Freundin halt noch fünfmal mit dem Kerl irgendwie scheitern und ich bin immer da für sie. Und wenn es dann doch klappt, freue ich mich für sie auch. Aber auch wenn ich es nicht glaube oder so. Also
ja, einfach ich verstehe halt, schon, ja. Ich mache gerade so einen Kurs, also einen Kundalini-Kurs namens Benchen.
Ah, Kundalini ist toll.
Ja, ich liebe Kundalini, ich bin ein ganz großer Kundalini-Fan. Und da gibt es aber in diesem Kurs gibt's drei Regeln. Das klingt jetzt schon wieder so hart, aber no advice, no complaining und no gossiping.
Ja. Das sind, genau, das sind gute Regeln.
Und das ist sowas, einfach so wirklich bewusste Kommunikation praktizieren. Und auch so, wenn jemand eine Situation hat, weil manchmal frage ich dann natürlich um deine Meinung, genau. Das ist auch okay. Aber nicht einfach so quasi ungefragt deine Meinung erstens geben. Und zweitens, wenn, dann wirklich, dann erzähle ich so zum Beispiel, das hat mir geholfen.
Genau.
So in die Richtung schaue ich jetzt, dass ich das meistens mache. Genau. Und ich finde das wirklich mega.
Genau, und das ist, würde ich auch sagen, hat mir die Angst auch gelernt, einfach eben mehr aus meiner Perspektive zu sprechen und auch der Person trotzdem ihren Raum zu lassen und zu sagen, mach es trotzdem, wie du meinst. Also ich will dir keinen Weg und ich sage auch immer, mein Weg muss nicht deiner sein. Also wenn das mir geholfen hat, vielleicht hilft dir auch was anderes. Wir sind so unterschiedlich und das geht ja überall. So, das fängt ja an, wenn ich esse vegan, deswegen heißt es ja nicht, alle anderen müssen auch vegan essen. Oder ich, keine Ahnung, fahre lieber Fahrrad, deswegen kann aber jemand anders Auto fahren. Also und das einfach nicht zu verurteilen und nicht zu sagen, wie Dinge zu laufen haben, weil jeder ist ja für sein Leben verantwortlich und jeder hat da, wie gesagt, sein Tempo und seine Entscheidungen. Und wenn die sich so auseinander dividieren und jemand so unterschiedlich sein Leben lebt, dann ist das ja nicht mein Problem, sondern dem seins.
Ja. Du hast geschrieben, du möchtest ein positives Vorbild sein für Leute mit Angststörungen. Sprich, weil man, ich glaube, was man auch bedenken muss, das ist ja, das Ganze ist schon mehr eine unsichtbare Krankheit.
Absolut,
ja. Ich glaube, das ist nämlich auch das Ding, warum es wahrscheinlich viele von uns nicht nachvollziehen können oder sich schwer tun damit. Was wäre dir da jetzt mehr konkret ein Anliegen, nach außen zu kommunizieren? Oder dass man das, was möchtest du einfach vielleicht den Hörern und Hörerinnen noch mitgeben, dass sie wissen?
Also, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir anfangen, auch wenn man es nicht sehen kann, zu akzeptieren. Und wie ich vorhin schon meinte, auch wenn ich es nicht verstehe, dass ich einfach trotzdem es nicht abspreche, sondern erstmal sage, okay, dann ist das offensichtlich schon da. Und dass wir einfach anfangen auch zu sagen, physische Gesundheit ist genauso wichtig wie mentale Gesundheit. Und nur weil wir es nicht sehen können, heißt es ja nicht, dass es nicht berechtigterweise da ist. Ich habe gestern so ein lustiges TikTok-Video gesehen, wo jemand gesagt hat, dass es eben nicht sein kann, dass wir immer noch über mentale Krankheiten sprechen und sie anzweifeln, weil sie nicht da sind, weil WLAN sehen wir auch nicht und trotzdem sind wir alle. Geil. Und das fand ich total witzig, weil es wirklich so ist. Also klar können wir es nicht sehen und klar ist es manchmal sicherlich auch bei mentalen Erkrankungen oder seelischen Leiden so, dass es A, so eine Bandbreite hat und B, auch so, was ist einfach nur Melancholie und Sentimentalität und was ist schon eine Depression. Aber wir müssen es anerkennen, weil auch wie viele Menschen jedes Jahr an Depressionen sterben, ist einfach so eine hohe Zahl, dass man nicht das kleinreden kann. Und ich finde, es ist ganz wichtig, dass wir anfangen, offen darüber zu reden, damit Leute, die sich A, das Bein brechen, zum Arzt gehen und B, Leute, die eben sich nicht gut fühlen, weil sie unter Ängsten leiden oder depressiv sind, auch zum Arzt gehen und dass es gleichwertig anerkannt wird. Das wäre mir einfach, also das ist sicherlich noch ein Wunschdenken, was noch eine Weile braucht, aber dass da niemand mehr verurteilt wird und dass das anerkannt wird, dass A, es total stark ist, auch zu sagen, mir geht's gerade nicht gut, ich suche mir jetzt Hilfe. und dass sich eben Stärke und Schwäche nicht ausschließt. Also, dass ich einerseits in meinem Job total abrocken kann und trotzdem kann ich vielleicht Phasen haben, wo ich abends auf dem Sofa sitze und nur heule. Und dass das aber nicht meinen Wert als Mensch mindert, sondern dass wir alle ja menschlich sind und alle gute und schlechte Phasen haben. Also, dass es nicht nur high-functional persons in dieser Welt gibt, sondern dass wir alle, weil wir Menschen sind, Phasen haben, wo es wir super funktionieren und toll sind und uns super fühlen. Und dann gibt es Phasen, wo wir einfach auf dem Loch sitzen. Und bei manchen Menschen manifestiert sich das halt eine seelische Erkrankung. Und dann gibt es aber zum Glück die Hilfe. Und das, man sollte diese Hilfe annehmen und nicht scheuen, weil man Angst hat, dass man verurteilt wird dafür. Und deswegen ist es wichtig, dass wir darüber reden.
Cool. Und du machst eh schon deinen Beitrag dazu.
Genau, ja.
Ich habe auch dein Buch gelesen und bei mir ist so circa jede zweite, jede zweite Paragraph ist irgendwie angestrichen.
Ja, ich glaube, es war mir halt auch wichtig, einfach zu zeigen, dass es eben ich auch eine Person bin, die ja, wie du anfangs schon gesagt hast, eben ganz normal lebt und trotzdem ihre schlechten Phasen hat.
Also man kennt dich vom Amazed-Magazin und denkt eben, okay, super cool, eben auch wenn man auf deine Instagram-Seite geht, schaut alles sehr, ich sage jetzt wirklich kuratiert, normal mit unter Anführungszeichen,
genau.
Ja, aber also man würde jetzt auf den ersten Blick nicht so schnell irgendwas merken oder sehen.
Nein, und das ist auch, also ich versuche auch auf Instagram jetzt nichts zu beschönigen oder so, klar, es ist natürlich kuratiert und so und ich habe auch das Glück, dass meine in Anführungszeichen schlechten Phasen super selten sind, aber es gibt sie halt und dann struggle ich wie jeder andere auch. Und ich glaube aber, das ist halt, gerade im medialen Bild ist es ganz oft diese Extrembeispiele, wie
das ist halt auch das, gell?
Leute, die eben von Klinik zu Klinik gehen oder auch eben nicht mehr das Haus verlassen, die gibt es und das ist ganz schlimm und es tut mir wahnsinnig leid, wenn man so tief in solchen Krankheiten drin steckt. Aber ich glaube, es ist nicht die Masse und die Masse ist so wie ich quasi, die ganz normal lebt und normal in Anführungsstrichen und eben trotzdem halt ihre Schwächen oder schlechten Phasen hat und irgendwie sich so durchwurstelt und oft nicht darüber redet und es dadurch schwerer wird und dadurch vielleicht auch schlimmer. Also wenn ich mich nicht traue, darüber zu reden, muss ich es immer mit mir ausmachen und das ist ein wahnsinnig großer Druck und den sollten wir halt von uns nehmen, indem wir einfach offen sprechen und dann tatsächlich merkt man, es gibt so viele Menschen. Also das habe ich durch das Buch wirklich gemerkt.
Ja.
Haben so viele Leute geschrieben, so viele auch, die ich kannte, aber auch so viele jung, alt, Frauen wie Männer, wirklich. Es gibt so viele, die das kennen, die es vielleicht auch nicht als Angststörung diagnostiziert haben, aber eben auch Panikattacken kennen. Und man ist auf keinen Fall alleine damit.
Schön. Ich würde sagen, beenden wir damit. Ja. Ich sag danke.
Ich sag danke.